Mama la Papp, der Podcast von und mit Nicole Nötzel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mama la Papp. Heute freue ich mich sehr auf Dr. Daniela Reitz. Sie ist Chefin der Frauenklinik am Essener Elisabeth Krankenhaus, eine große, große Geburtsklinik hier in der Gegend. Und wir haben ein wichtiges Thema heute. Wir sprechen über verschiedene psychische Erkrankungen während der Schwangerschaft, die es gibt und vielleicht einige, die man auch noch nicht so kennt. Ich freue mich erstmal, dass wir uns getroffen haben, dass wir uns treffen und dass wir darüber sprechen können.
Ja, ich freue mich auch.
Frau Dr. Reitz, was würden Sie sagen, sind die häufigsten psychischen Erkrankungen während einer Schwangerschaft, die man auch so kennt?
Also es gibt ja auch wahrscheinlich mehr, als man denkt, Menschen, die eine psychische Erkrankung haben, schon bevor sie überhaupt schwanger werden. Depression ist sicherlich das bekannteste. Angststörungen sind auch sehr häufig. Ängste vor verschiedenen Situationen, die dann sich noch zuspitzen im Hinblick auf eine Geburt. Andere Erkrankungen wie wirklich Psychosen, Wahnvorstellungen sind natürlich selten, kommen aber auch vor. Und was ja auch dazu gehört, sind einfach Abhängigkeiten von Medikamenten oder von Drogen, Alkohol. Auch das fällt ja in den Formkreis der psychischen Erkrankungen letztendlich.
Stimmt. Und bei manchen Erkrankungen ist es so, wo vielleicht auch die Frauen oder die Frauen es gar nicht so bewusst in ihrem Leben entscheiden, dass sie schwanger werden wollen. Bei manchen psychischen Erkrankungen entscheiden sich Frauen bewusst dafür und müssen dann vorher wahrscheinlich auch klären, wie ist es mit der Medikamente, wie werde ich mich verhalten, wenn ich schwanger bin. Also da spielt ja ganz viel eine Rolle, weil natürlich noch ein kleines Leben im Körper ist und dass er alles mitbekommt durch die Nabelschnur, auch wenn Medikamente und natürlich auch Drogen und so weiter im Spiel sind.
Ja, und ein Grund, warum wir uns jetzt hier am Elisabeth Krankenhaus auch zusammen mit dem Hebammen mehr mit dem Thema beschäftigt haben, ist, dass es einfach sehr viele Ängste gibt, sowohl bei den Frauen selber, wenn sie schwanger werden und nehmen Medikamente ein, als natürlich auch von allen Menschen, die mit ihnen zu tun haben, ob das jetzt diese betreuenden Ärzte oder Hebammen sind und man aus Unsicherheit und Angst oft auch unüberlegt zum Beispiel Medikamente absetzt, wo es gar nicht nötig ist und dadurch die Gesundheit eigentlich der Frauen auch mit gefährdet. Und deswegen haben wir eine Fortbildung gemacht zusammen mit den Hebammen, um uns einfach auch mal damit zu beschäftigen, was ist denn wirklich realistisch an Gefahren? Und der andere Teil, wie können die Frauen eigentlich unterstützt werden? So.
Was ist realistisch an Gefahren?
Also viel weniger, als man eigentlich denkt und sich Sorgen macht. Bei den Frauen, die jetzt so schwer psychisch erkrankt sind, dass sie dauerhaft Medikamente nehmen, da muss man sagen, gibt es eigentlich ganz, ganz wenige Medikamente, nur die wirklich Organschäden, also Fehlbildungen beim Kind machen. Und das sind Medikamente, die heute auch praktisch nicht mehr eingesetzt werden. Eher sowas aus der Epilepsiebehandlung, Lithium oder Valproinsäure. Alle anderen Medikamente, die man nimmt, sei es bei Depressionen, auch die allermeisten, die man nimmt, bei zum Beispiel Selbstwahnvorstellungen, die haben eigentlich kein wirklich bewiesenes, erhöhtes Fehlbildungsrisiko. Sodass man sagen muss, dass die Ängste oft unbegründet sind.
Das ist ja eine super gute Nachricht, ne? Also ich hätte es jetzt zum Beispiel auch eher gedacht und da fällt mir jetzt spontan ein, eine meiner Freundinnen ist manisch-depressiv und hat sich dann irgendwann auch bewusst entschieden, versuchen, schwanger zu werden. Das hat geklappt und sie hat das Medikament, das sie nehmen muss, es war nicht Lithium, aber es war was Ähnliches, weitergenommen. Und sie wurde da einfach sehr oft, hatte öfter Termine beim Gynäkologen, es wurde öfter Blut untersucht und so weiter und so weiter. Und die Schwangerschaft ist gut verlaufen, gesundes Kind bekommen, aber ich weiß, das Monitoring war häufiger.
Ja, also es ist so, dass es ganz lange hat man bei verschiedenen Medikamenten gedacht, es könnte vielleicht Organschäden verursachen beim Kind. Mittlerweile gibt es aber so Datensammlungen auch in Deutschland, das heißt Embryotox, die Internetseite. Da kann man, wenn man Medikamente nimmt, hinterher sagen, wie es dem Kind ging. Und dadurch hat man jetzt mittlerweile von sehr, sehr vielen Frauen einfach die Erfahrung, wie das gewesen ist, die das in der Schwangerschaft genommen haben und weiß eigentlich, dass es eben nicht höher ist, das Risiko als oder bei den meisten nicht höher ist, als sozusagen das allgemein für alle wäre. Sodass man die Frauen eigentlich auch beruhigen kann. Es ist wichtiger, dass es der Mama gut geht, und das Risiko fürs Kind ist eigentlich in den allermeisten Fällen als sehr gering einzustufen.
Würden Sie sagen, dass diese neuen Erkenntnisse auch dazu führen, dass sich vielleicht mehr für eine Schwangerschaft entscheiden und dass eine Schwangerschaft dann auch angstfreier durchlebt wird, weil man natürlich dieses neue Wissen hat?
Also wenn das Wissen angekommen ist, dann sicherlich, aber unsere Erfahrung ist immer noch, dass die Unsicherheit sehr groß ist und es sich eigentlich noch nicht so verbreitet hat, dass man doch beruhigter in eine Schwangerschaft gehen kann. Es ist sicherlich immer gut, einfach damit alle auch beruhigt sind, anzubieten, dass man öfter guckt, auch intensiv mal das Baby sich anguckt und die Organe. Aber es ist, würde ich sagen, jetzt noch nicht in der Allgemeinheit, habe ich das Gefühl, so angekommen, dass doch die allermeisten Medikamente für das Kind kein Problem darstellen in der Schwangerschaft. Alle Medikamente, die man nimmt, können sozusagen, wenn das Kind geboren ist, dazu führen, dass es, wir nennen es, eine Anpassungsstörung hat. Also vielleicht mit dem Trinken Schwierigkeiten, auch vielleicht direkt mit dem Atmen. Deswegen empfiehlt man natürlich immer zu entbinden in einer Klinik, wo die Kinderärzte mit da sind, damit, wenn das Kind Startschwierigkeiten hat, die gucken können. Aber eigentlich in der Schwangerschaft ist es eher nicht zu erwarten, dass es zu Schwierigkeiten führt.
Woran liegt das, dass es typischerweise dann das Atmen schwerfällt, wenn das Kind auf die Welt kommt?
Weil das oft Medikamente sind, die auch beruhigende sozusagen Effekte haben und das natürlich dann auch fürs Kind so ist.
Doch, das dann wirkt. Ja. Und wenn man das weiß als Team, dann muss man vielleicht auch nicht direkt Panik haben, wenn man sieht, es atmet nicht sofort, sondern es ist dann, man erwartet es eher und dann.
Genau, und dann kann man dem Kind ja auch einfach helfen.
Was für Medikamente, gibt es welche, wo Sie sagen würden, das sind so häufig verschriebene Medikamente, wo man jetzt klar sagen kann, das ist nicht so schlimm oder wo man es vielleicht vorher vermutet hat?
Also es gibt Medikamente, wo man heute weiß, da hat man wirklich sehr viel Erfahrung mit. Da gibt es, wir sehen das immer so, die empfohlenen Medikamente, weil es die meisten Erfahrungen gibt und eigentlich wenig Schwierigkeiten. Im Bereich der Depressionen ist das zum Beispiel Citalopram oder Sertralin. Das sind häufige Medikamente. Manchmal ist es ja aber auch so, dass Frauen einfach schon seit der Jugend oder so zu kämpfen haben mit den psychischen Schwierigkeiten, haben ein Medikament, das gut wirkt. Dann ist es sinnvoller, eigentlich nicht sozusagen das psychische Wohlbefinden zu gefährden und lieber dieses Medikament weiterzunehmen, auch wenn es vielleicht nicht das ist, was man jetzt, wenn man neu anfängt, als allererstes sich aussuchen würde. So.
Das heißt, auf der Fortbildung, die Sie hatten, wo Sie mit den Hebammen gesprochen hatten, ist natürlich auch wichtig, dass die behandelnden Hebammen, wenn man das Glück hat, dass man vorher auch schon regelmäßig eine sieht, dass die das auch wissen natürlich und auch nicht falsch informieren, ne?
Genau, also wichtig ist es, dass die Hebammen das wissen, dass die niedergelassenen Frauenärzte das wissen. Wir hatten eine Referentin aus Bonn, die haben extra eine Abteilung für psychosomatische Frauenheilkunde und beschäftigen sich sehr mit dem Thema und haben auch viele Frauen betreut, die eben einfach psychische Erkrankungen haben. Und die hat auch nochmal so aus ihrem Alltag irgendwie einfach erzählt. Und es ist aber ja selten, dass man vor Ort wirklich eine spezialisierte Klinik dafür hat.
Das auf jeden Fall. Was hat Sie denn bei den neuen Erkenntnissen am meisten überrascht? Also gab es überhaupt was, was Sie überrascht hat?
Ich glaube, sich das systematisch nochmal anzugucken, so, das ist schon, es ist doch immer wieder, auch muss man sich das klar machen, wie häufig das ist. Es ist ja ein Thema, was sehr tabuisiert ist, worüber man nicht spricht, wie viele eigentlich unter einer Depression leiden, das ist über 10% sind, sogar sozusagen außerhalb der Schwangerschaft. Aber wenn man jetzt nochmal so die dann im Wochenbett Depressionen sich anguckt, dann sind es eigentlich über 10%. Und wenn man sich anguckt, wie viele Frauen in Deutschland schwanger sind, dann ist es eben einfach so ein Anteil von 70.000 Frauen oder so in Deutschland jedes Jahr, die davon betroffen sind. Und sehr wenige finden ja irgendwie den Weg zu wirklich guter Hilfe oder jedenfalls schneller Hilfe.
Wie beobachtet man also wenn wir jetzt sagen, während der Schwangerschaft ist in den meisten Fällen die Medikamente kein Problem, also es ist nicht fruchtschädigend, in der Regel wird es dem Kind nicht schaden. Wie ändert sich das dann oder ändert sich der Zustand dann, wenn das Kind da ist?
Also man muss eigentlich sagen, dass jenseits von vielleicht Startschwierigkeiten, die aber auch, wenn wir ehrlich sind, nur ein geringer Anteil hat, bei uns entbinden ja auch viele Frauen, die Medikamente nehmen und es kommt so gut wie fast nie vor, dass das Kind dann wirklich auf die Kinderstation muss. Aber mit den allermeisten Medikamenten kann man auch stillen. Man muss ein bisschen engeres Auge auf das Kind haben, aber man kann sogar eigentlich stillen mit den Medikamenten. Also auch nach der Geburt ist es in der Regel kein Problem. Zumindest solange nur ein Medikament genommen wird. Wenn mehrere parallel genommen werden müssen, dann ist es ein bisschen schwieriger einzuschätzen. Aber in der Regel ist es so, solange es nur ein Medikament ist, kann man auch stillen.
Was muss man dann beobachten, gerade beim Baby?
Ob es gut trinkt, zum Beispiel, ne? Also, dass es wirklich zunimmt, dass es trinkt, dass es nicht zu schlapp ist. Sonst muss man vielleicht überlegen, wenn jedes Medikament geht ein bisschen in die Muttermilch über und wenn die Menge dann doch zu groß ist und das Kind beeinträchtigt, dann muss man vielleicht einfach doch mit der Flasche füttern und nicht stillen.
Weil es dann die beruhigende Wirkung hat, zum Beispiel. Okay, das ist ja Wahnsinn. Also, auch jetzt noch, muss ich nochmal auf meine Freundin zurückkommen, die jetzt schon vor über 12 Jahren Mutter geworden ist, weil ihr hat man damals nämlich gesagt, sie sollte auf keinen Fall stillen. Und dann hat sie es nicht gemacht. Und ich glaube, dass sie das ein bisschen bereut. Jetzt ist es so alles gut gekommen und das Kind ist gut, hat sich sehr gut entwickelt. Aber das ist ja auch dann wahrscheinlich eine Befürchtung oder Sorge, die viele haben. Und wenn das dann doch geht, ist es ja toll eigentlich, dass das dann so klappt, wie es im idealen Fall sein sollte. Also wenn man das natürlich möchte, das Stillen.
Ne? Ja. Ja, und das fördert ja auch sozusagen einfach die Nähe und das Verhältnis. Und das ist gerade sozusagen bei einer Neigung zu Depressionen ja besonders wichtig, dass eben der Kontakt zwischen Mama und Baby da ist nach der Geburt.
Ich hatte letztens auch ein Gespräch mit einer Frau, die auch manisch-depressiv war und Mutter geworden ist. Und sie hat die Medikamente abgesetzt während der Schwangerschaft und brauchte die nach der Geburt nicht mehr. Sie sagte von sich selbst, dass sie dadurch, dass sie sich ganz viel mit Achtsamkeit, mit Ausgeglichenheit, mit Meditation beschäftigt hat, dass auch das Stillen ihr so eine Art Rhythmus gegeben hat, der ihr vorher irgendwie gefehlt hat, dass ihr das, wo sie vorher sehr große Ängste hatte, dass ihr das alles so, dass sie geerdet ist jetzt natürlich das falsche Wort, aber dass sie in einer Balance war danach als frischgebackene Mutter, die sie sich vorher nicht hätte vorstellen können, weil natürlich auch die Hormone sind, es ist nochmal, der Körper verändert sich nach der Geburt. Also das ist ja auch nochmal eine Veränderung, die natürlich wahrscheinlich auch auf einen Körper, der Medikamente vorher genommen hat, auch nochmal auswirkt. Also etwas verändert sich ja auf jeden Fall dadurch, ne?
Ich glaube, das muss man für jede Mama selber gucken, was ihr gut tut. Wichtig ist auch, nicht so einen Druck aufzubauen. Also ich glaube, manchmal ist es natürlich so, wenn man stillt, dann ist man nachts häufig wach. Es gibt Erkrankungen, gerade wenn sie mit Wahnvorstellungen einhergehen, wo ein Schlafmangel dazu führen kann, dass das Problem sich verschlimmert. Das kann natürlich mal so ein Grund sein zu sagen, okay, man kann einfach besser Ruhezeiten einhalten und sich regenerieren, wenn man nicht stillt. Und aber letztendlich ist es für jede Frau anders und wichtig ist, glaube ich, nur das schlechte Gewissen wegzunehmen in beide Richtungen. Also man kann, wenn man Medikamente nimmt, stillen in der Regel und es ist auch völlig in Ordnung, wenn man sagt, es ist einem zu viel und man stillt eben ab und gibt die Flasche.
Voll. Was ist mit Erkrankungen, wo Drogen im Spiel sind und Alkohol im Spiel ist?
Also das gibt ja ganz unterschiedliche Dinge, die man nehmen kann. Alkohol ist sicherlich das allerhäufigste, aber das, was auch am seltensten auffällt, jedenfalls uns selten auffällt, weil es oft sozusagen, sag ich mal, die Frauen im Verhalten jetzt ja nicht im Alltag auffallen, im Gegensatz zu Leuten, die jetzt Heroin oder so nehmen, das merken wir natürlich schneller. Bei Alkohol ist es so, dass es schon verschiedenste Organfehlbildungen tatsächlich machen kann und ja auch in der Entwicklung der Kinder zu Lernschwierigkeiten führen kann, zu sozusagen fehlender emotionaler Steuerung, sehr, sehr viele Probleme. Und das ist einfach ein großes Spektrum. Manche sind wenig auffällig und manche sind ja schwerst geschädigt. Oft fallen diese Kinder aber, wenn die Mütter das nicht von sich aus thematisieren, ja erst im Verlauf auf, wenn sie eben dann Entwicklungsschäden haben, weil die allermeisten der Kinder nicht so auffällig sind vom Gesicht oder von den Organen, dass man es jetzt sofort merken würde. Andere Dinge zum Beispiel wie eben Heroin oder so aus dem Formkreis, die machen keine Organfehlbildung, die haben aber ein hohes Risiko, dass das Kind einen Entzug kriegt nach der Geburt. Deswegen ist das ganz wichtig, das zu wissen, weil die müssen eigentlich immer auf eine Kinderstation und brauchen immer Medikamente, um den Entzug zu mildern. Es gibt ja andere Sachen wie Cannabis oder so, was vielleicht auch nochmal von der einen oder anderen konsumiert wird. Das hat auch kein Fehlbildungsrisiko in dem Sinne, aber tatsächlich weiß man, dass es psychisch auf die Kinder doch Auswirkungen hinterher hat. Also man sagt, die Mutter ist entspannt, das Kind wird aufgeregt. Also die sind eher reizbar, übererregt, schreckhaft. Also das hat auf die Kinder eigentlich den gegenteiligen Effekt, den man so erwarten würde dann.
Beobachten Sie im Gespräch mit den vielen Müttern, die Sie treffen, dass das Mutterwerden, eine Schwangerschaft, etwas auch im Bewusstsein verändert, wie ich muss jetzt mich um mein Kind kümmern, ich kann das, was ich, also nehmen wir, sind wir bei Cannabis, Drogen, Alkohol, Medikamentensucht gibt es ja auch, dass ich jetzt was ändern muss, ich kann das nicht, also dass die das nicht mehr möchten auch, also anders gesagt, dass sie, jetzt habe ich ein Kind, also im Bauch, ich muss jetzt das schützen, ich muss mit allem sofort aufhören, oder hat das, würden Sie sagen, hat das eher einen Effekt, dass die Frauen dann sich auch dadurch schützen oder eher nicht?
Also es gibt bestimmt die Frauen, die versuchen dann einfach ihre Sucht in den Griff zu kriegen, wenn sie ein Kind erwarten. Trotzdem muss man sagen, es ist eine Erkrankung. Es ist ja nicht so einfach aufzuhören. Und man soll auf keinen Fall unbegleitet und abrupt Drogen absetzen, weil das führt dann zum Entzug, der auch für das Kind schädlich ist. Also sicherlich gerade im Bereich harter Drogen ist es natürlich gut, diese Ersatztherapien zu machen, um einfach auch die Infektionsgefahr zu mindern und so weiter. Aber man soll das nicht abrupt absetzen, sondern gesteuert, vielleicht senken, so gut es eben geht. Bei Cannabis oder so kann es schon eher sein, dass man das vielleicht schafft abzusetzen, aber da ist oft das Problembewusstsein gar nicht so da für die Schäden, die das verursachen kann.
So wie Sie das jetzt alles erklären, hört sich das, also wirklich, es ist kein Problem, es alles ist irgendwie möglich an.
Ja gut, natürlich ist es bei Drogen, muss man sagen, also auch andere Drogen, Kokain oder so, die können zum Beispiel auch Organfehlbildungen machen, die machen auch Entwicklungsstörungen beim Kind hinterher. Ist sicherlich auch was uns nicht so einfach auffällt erstmal so im ersten Kontakt. Da ist man dann schon darauf angewiesen, dass Mütter das einem auch sagen, damit man einfach ja gezielt dem Kind helfen kann. Darum geht es. Und das ist natürlich aber wichtig, einfach, finde ich, mit den Frauen wertschätzend umzugehen. Das ist ja keine böse Absicht, sondern das ist so gekommen und nicht immer einfach aufzuhören und zu gucken, wie man da einen Weg findet. Und eigentlich unser Ziel ist ja zu gucken, dass die Mütter die Kinder gut versorgen können und dass die Kinder aber eine gute Förderung kriegen einfach so.
Würden Sie grundsätzlich sagen, also jetzt bei all den, ich sag mal, Suchtmitteln, die es gibt und auch Medikamenten, die den Körper, die Einflüsse auf den weiblichen Körper haben, auf den Körper der Mutter, dass es da grundsätzlich während einer Schwangerschaft wichtig ist, dass man auf das Wohlbefinden der Mutter achtet, auch wenn es kleinere Risiken gäbe fürs Kind, anstatt zu sagen, sofort alles absetzen, der Körper muss rein sein von allen Substanzen?
Nein, wichtig ist es, dass es der Mutter gut geht. Also weil man mit den allermeisten Problemen, Folgeproblemen sozusagen umgehen kann. Aber wichtig ist eine Stabilität für die Mutter. Und Schwangerschaft ist so ein großer Umbruch, das ist eh für alle schon meistens schwer, sich da zurechtzufinden. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass man psychisch eine gewissere Stabilität hat. So.
Bemerken Sie auch oder gibt es Beobachtungen, dass Frauen, die zum Beispiel Medikamente wegen verschiedener Erkrankungen benötigt haben, dass sie das dann plötzlich gar nicht mehr so benötigen oder dass die anders wirken, wenn man schwanger ist? Die Dosis zum Beispiel, also dass sich da irgendwie was verändert, weil der Körper schwanger ist, also dass sich da irgendwie was verändert?
Ich kann das nicht in eine Richtung sagen. Also es gibt natürlich Frauen, die dann ganz motiviert sind, fürs Kind einfach Schmerzmittel zu reduzieren. Aber der Stoffwechsel wird auch angekurbelt. Bei manchen Medikamenten ist es auch so, dass man dann vielleicht auch eine höhere Dosierung braucht, sodass man das tatsächlich irgendwie einfach gucken muss.
Grundsätzlich bei Medikamenten während der Schwangerschaft, also diese Informationen, die Sie mir jetzt gegeben haben, die würde ich sagen, werden viele Frauen total entspannen und einfach auch so lässiger einfach damit umgehen. Wenn ich zum Beispiel an mein zweites Wochenbett denke, das war nicht so gut, weil ich hatte eine echte Grippe. Und ich habe gehustet und ich konnte gar nicht schlafen. Und das war wirklich so eine schwere Zeit. Und ich habe überlegt, was kann ich denn machen? Ich muss doch irgendwas für den Husten nehmen. Aber ich darf ja gar nichts nehmen, weil ich stille ja und so. Also ich habe mir mega Kopf gemacht und ich hätte gern Hustensaft gehabt, zumindest, der mich für ein paar Stunden das so beruhigt. Das würde ich jetzt sagen, wenn mit dieser Erkenntnis würde ich sagen, komm, also da hätte ich mir jetzt keine Sorgen mehr gemacht, wenn auch andere Medikamente. Aber so grundsätzlich, was würden Sie sagen, welche Medikamente sind eher unproblematisch, wo man vielleicht doch so im Allgemeinwissen sagen würde, nicht nehmen?
Ich glaube, es gibt ja immer so eine Angst vor Schmerzmitteln und das muss man eben einfach sozusagen, kommt auf das Schmerzmittel drauf an. Und deswegen muss man, glaube ich, einfach sich immer gut absprechen, zum Beispiel mit seinem betreuenden Frauenarzt. Also Paracetamol ist ein Schmerzmittel, was einfach dem Kind nichts macht. Das kann man die ganze Schwangerschaft hindurch nehmen. Das kann man ja auch bei Fieber oder so nehmen. Es gibt aber andere Schmerzmittel, wie zum Beispiel Ibuprofen. Das darf man in späteren Schwangerschaftswochen nicht nehmen, weil es schon dem Kind schaden kann. Und so muss man, glaube ich, einfach sich dann einmal beraten, was man macht. Und wie gesagt, andere noch stärkere Schmerzmittel kann man nehmen, wenn es nötig ist. So. Dann ist nur vielleicht der Effekt, dass das Kind hinterher enger beobachtet werden muss.
Mhm. Wiegt sich das aber auf? Letztendlich würden Sie sagen, also Risiken für die Mutter während der Schwangerschaft bei der Beibehaltung ihrer Medikamente, jetzt zum Beispiel bei einer Depression, ist definitiv auch mit den neuen Erkenntnissen nicht so schlimm, als würde man sagen, wir machen da jetzt einen Cut, damit die Gesundheit des Kindes nicht gefährdet ist. Also ich muss anders formulieren. Oder verstehen Sie, was ich meine?
Genau. Nein, die Empfehlung ist eigentlich heute ganz klar von denen, die sich damit beschäftigen, das Medikament weiternehmen. Wenn die Frauen ganz stabil sind, kann man manchmal überlegen, ob man zur Geburt hin die Dosierung etwas senkt. Aber am Ende des Tages sagen wir eigentlich, und das haben auch die Kolleginnen aus Bonn gesagt, die ja sich darauf spezialisiert haben, das Medikament immer weiternehmen. Und wichtig ist nur, sich auch ein gutes Unterstützungsnetzwerk zu suchen, weil auch gerade nach der Geburt fängt ja die anstrengende Zeit an, zu gucken, dass man im Haushalt entlastet ist, dass man wirklich auch Ruhepausen hat. Und es gibt heutzutage, zum Beispiel hier in der Klinik haben wir jetzt auch neu so Babylotsinnen oder Lotsinnen, die einfach Frauen beraten können. Was gibt's für Unterstützungsmöglichkeiten hier in Essen und in der Gegend? Es gibt ja hier auch die frühen Hilfen, die einfach eine intensivere Betreuung auch dann vermitteln können, dass man einfach wirklich zu Hause Ruhepausen hat und Unterstützung hat genug.
Das ist sowieso super wichtig und das sollte man auf jeden Fall noch mal viel mehr kommunizieren, weil einfach das viele gar nicht wissen, was man da auch Haushaltshilfen in Anspruch führt, dass jemand mal kocht oder mal aufräumt am Anfang oder wie auch immer, ne, hilft. Aber warum, ich habe noch eine Frage, warum könnte die Empfehlung sein, die Medikamente kurz vor der Geburt etwas zu reduzieren? Was ist vor der Geburt anders als während der Schwangerschaft?
Dass dieser Medikamentenspiegel nicht so hoch ist im Blut der Mutter und dass das aufs Kind übergeht und man dann denkt, dass sozusagen das Risiko für so eine Anpassungsstörung vom Kind niedriger ist, wenn die Dosierung vom Medikament niedriger ist.
Mhm. Und was wäre aber nötig? Also Sie haben ja auch gesagt, es kommt natürlich darauf an, wenn jemand jetzt schon länger eine klinische Depression hat und dann schwanger ist, wird sie das kommunizieren mit ihrem Arzt und das wird klar sein und dass man da einfach drauf guckt oder einfach dann besänftigt und sagt, ist nicht so schlimm, machen sich keine Sorgen. Aber es gibt ja halt eben auch andere Sachen, auf die man nicht so weit kommt. Wie könnte man die Frauen, vielleicht auch als Hebamme oder als Gynäkologe, animieren, da offener zu sein, weil so von selbst werden sie ja das nicht sagen und man fragt ja nicht direkt.
Ja, ich glaube, es ist schon so, dass es oft gerade bei Depressionen im Wochenbett lange unerkannt ist, weil es abgetan wird als eine Phase. Und ich glaube, es ist wichtig, auch das Umfeld zu ermutigen, eigentlich das nicht klein zu reden und zu sagen, das ist jetzt mal die Hormone und das wird schon wieder oder sei doch mal fröhlich, du hast doch jetzt dieses süße Kind. Also was alles so kommt, weil das hilft in dem Moment den Frauen ja nicht, sondern das ernst zu nehmen, wenn die traurig sind, wenn die Ängste haben. Und einfach auch versuchen, möglichst schnell sich Hilfe zu holen, weil je schneller man sich Hilfe holt, desto schneller hat man auch eine Chance, dass es wieder gut wird. Und je länger das erstmal so gewesen ist in diesem Stadium, ohne dass man irgendwelche Hilfe hat, desto verzweifelter werden die Frauen und desto länger dauert es eigentlich wieder, das innere Gleichgewicht zu finden.
Was ja super wichtig ist. Ich meine,
und das ist manchmal, also jetzt habe ich das hier in letzter Zeit nicht mehr gehabt, aber ich erinnere mich so aus meinem Beruf so Situationen, wo ich mal eine Schwangere hatte, die dann tatsächlich im Wochenbett eine ganz schwere Depression gekriegt hat und ich musste ganz viel zum Beispiel mit der Schwiegermutter reden, dass das kein Anstellen ist, sondern dass es eine Erkrankung ist, dass man jetzt Hilfe braucht, dass da jetzt Rücksicht drauf genommen werden muss und dass sowas von reiß dich mal zusammen einfach nicht hilft in der Situation.
Was wären weil wir gerade dabei sind, was sind Anzeichen einer heftigen Depressionen nach der Geburt?
Also so eine Antriebsarmut, wenn man so das Gefühl hat, man kriegt gar nichts mehr hin. Auch eigentlich so eine, dass man gar keine emotionalen Schwingungen mehr hat, sich nicht mehr freuen kann, dass man so Versagensängste hat, einfach denkt, man schafft das nicht, bis hin zu ja auch Fantasien, dass man dem Kind was antut oder sich was antut. Das sind so, glaube ich, so immer sich so kreisende Gedanken.
Und das würde man beobachten, also wenn jemand einfach auch, die Mutter dann im Bett bleibt und nicht rauskommt und auch irgendwie sagt, ach komm, ich will das gar nicht jetzt stillen oder ich habe keine Lust, nimm das so eher, würde man das beobachten?
Ja, oder wenn man das Gefühl hat, da kann sich jemand gar nicht mehr freuen, man kann ja auch immer mal sozusagen traurig sein, aber das, oder eben wenn sozusagen sich alles eigentlich nur noch darum dreht, dass man es eigentlich nicht schafft, so.
Wie glauben Sie, wird sich die, die Erkenntnislage bei Medikamenten noch erweitern? Also glauben Sie, es gibt da noch, wird noch weitere Beobachtungen geben, die noch mehr Entwarnung geben können in verschiedener Hinsicht?
Ich glaube, es ist jetzt mehr eine Frage, dass sich das einfach in der Breite auch durchsetzt und bekannter wird, damit man da einen anderen Umgang zu finden kann. Ich glaube, was so jetzt Beratungsstellen oder so angeht, da ist das sicherlich auch eher schon durchgedrungen, aber natürlich einfach unter den vielen anderen Menschen, die so in der Betreuung von Schwangeren zu tun haben, da dauert das einfach eine ganze Weile, bis sich das durchsetzt.
Dann würde ich gerne nochmal zusammenfassen oder Sie bitten zusammenzufassen, bei welchen Erkrankungen, wenn man jetzt so ein bisschen den so am Anfang jetzt zugehört und ich habe gar nicht so genau, habe mir gar nicht genau die Krankheitsbilder gemerkt, bei welchen Erkrankungen ist es nicht so schlimm, wenn man Medikamente nimmt unter der Schwangerschaft?
Also es gilt eigentlich für alle psychischen Erkrankungen, ob das jetzt Depressionen sind, Angststörungen sind, also Wahnvorstellungen. Bei allen diesen Erkrankungen gibt es Medikamente, die man in der Schwangerschaft nehmen kann. Und es gibt so Medikamente, die auch bei Epilepsien verwendet werden. Da gibt es Medikamente, die man gut nehmen kann und welche, die schwierig sind. Das heißt, da ist es gut, wenn man natürlich irgendwie überlegt, es könnte sein, dass man mal schwanger wird in absehbarer Zeit, dass man das dann gut vorher abspricht und da versucht, dann ein passendes Medikament zu finden.
Und mit welchem Arzt, wer ist der richtige Ansprechpartner, sollte man sich besprechen?
Eigentlich müssen natürlich beide zusammenarbeiten, weil die betreuende Frauenärztin muss ja mit ins Boot geholt werden und ansonsten muss aber immer, welches Medikament jetzt das passendste ist, muss natürlich ein Psychiater oder Neurologe sozusagen eigentlich gucken.
Also müssten die auch noch kommunizieren und gemeinsam überlegen, welches Medikament kann jetzt weitergegeben werden oder wo muss man vielleicht doch umstellen, wenn es nötig ist.
Ja.
Dann bedanke ich mich für die wirklich interessanten und sehr überraschenden Erkenntnisse, finde ich. Also das finde ich eine heftige News, so, also positiv natürlich auch, aber habe ich nicht gewusst und ich glaube viele andere auch nicht.
Ja, deswegen war es mir auch ein Anliegen sozusagen, da mal drüber zu sprechen.
Super.
Und wie gesagt, wichtig ist es, dass alle einfach an einem Strang ziehen und dass man den Kontakt sucht, sowohl zu seiner eigenen Frauenärztin, als aber dann zum Beispiel auch zu der Klinik, wo man entbinden möchte, dass frühzeitig schon alle einfach sich abstimmen können, wie es dann genau laufen soll.
Und wenn man so nett aufgenommen wird wie bei Ihnen, dann ist das kein Problem. Dann hat man auch kein schlechtes Gewissen oder kein schlechtes Gefühl. Ich glaube, da öffnet man sich dann auch ganz gerne.
Ja, genau. Deswegen, wir freuen uns sehr, wenn die Frauen hierher kommen und wenn man das auch im Vorfeld dann schon besprechen kann.
Dann können alle an einem Strang ziehen und zusammenarbeiten und dann muss auch nichts geheim bleiben, sondern dann, dann verfolgt man einen Weg, der dann gut wird.
Ja.
Vielen, vielen Dank für diese wirklich beeindruckenden Erkenntnisse. Und euch vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich denke, ihr habt heute wahnsinnig viel gelernt und könnt das gerne weitergeben, weil je mehr es wissen, haben wir ja gerade gehört, ist desto wichtiger. Also Hebammen sollten es wissen, Ärzte natürlich auch, aber auch vor allem das Umfeld, weil da kommen natürlich auch gerade in der Schwangerschaft sehr gerne ungewollte Ratschläge von anderen oder so. Und dass sich da was getan hat und dass man das auch belegen kann, dass viele Medikamente gar nicht so schlimm fürs Kind sind und dass man es gut behandeln kann, finde ich wirklich sehr, sehr, sehr beeindruckend. Also danke fürs Zuhören. Folgt mir gerne auf Instagram beim Nicole Nötzl Official. Guckt gerne im Mama Lapapp Podcast rein. Es gibt viele Themen, die man sich gut nochmal anhören kann. Und wenn ihr Themenvorschläge habt, freue ich mich sehr über Nachrichten. Lieben, lieben Dank und bitte niemals vergessen, ihr Mama seid die wahren Superheldinnen. Bis bald.
Das war Mama Lapapp. Der Podcast von und mit Nicole Nötzl.